Schön, dass ihr da seid. Freut mich, dass der Raum doch so voll geworden ist. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen über komplette Linux-Systeme auf echter Hardware testen. Also damit meine ich, wir nehmen uns halt ein Gerät, auf dem wir einen Linux haben, irgendwie ein Embedded-Gerät mit einem Embedded-Linux und einer Anwendung obendrauf. Und wir möchten das als Ganzes testen und nicht nur eine Teilkomponente davon. Um schon mal die Spannung ein bisschen rauszunehmen, das Tool, was wir später benutzen, heißt LabGrid. Das kann man dann schon mal ins Google reinwerfen, wenn es hier zu langweilig wird. Aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Spannungsbogen zu machen, wofür wir das eigentlich benutzen. Und zwar mache ich das am Beispiel von Freifunk. Bei Freifunk Braunschweig benutzen wir das nämlich. Und deswegen fange ich jetzt mal so ein bisschen damit an, warum brauchen wir das eigentlich beim Freifunk? Dann gucken wir uns ein bisschen an, was muss man über LabGrid als Tool wissen und dieses ganze Ökosystem. Und ganz am Schluss machen wir uns die Hände ein bisschen dreckig und wir gucken mal wirklich in die Tests rein, die wir da geschrieben haben und wie die funktionieren. Genau, und am Schluss habe ich noch eine Live-Demo, da können wir noch ein bisschen drauf gucken. Gibt es nicht viel zu sehen leider, weil das einfach so durchläuft. Aber das ist dann wahrscheinlich die Zeit, wo wir dann ins Q&A wechseln können. Vielleicht ein paar Worte über mich, dass ihr ein bisschen einschätzen könnt, wer ich so bin und was ich so mache. Am hellen Teil des Tages arbeite ich bei Pangutronics. Das ist ein Embedded Linux Dienstleister. Wir machen da eigentlich ja Embedded Linux Softwareentwicklung, also das ganze Betriebssystem. Haben Kollegen, die ganz viel davon machen. Ich mache aber keine Software, sondern ich mache eigentlich Hardware. Das heißt, ich kümmere mich darum, Testgeräte zu bauen, zum Testen von Embedded Linux Geräten. Also quasi genau das, worüber ich heute rede. Vielleicht daher dann auch der Zusammenhang. Wenn es dann abends dunkler wird, bin ich unter anderem beim Freifunk Braunschweig aktiv, eher unter dem Namen Chrissy zu finden. Genau, das ist dann eher so im Stratum 0 Kontext aufgehangen, deswegen auch die E-Mail-Adresse, das ist unser Hackerspace vor Ort. Fangen wir vielleicht mal kurz damit an, was ist denn eigentlich dieses Freifunk, von dem der gleich die ganze Zeit immer mal wieder redet. Freifunk ist so eine lose Sammlung von Communities, die es irgendwie in Deutschland weit und auch darüber hinaus gibt, die alle das Ziel haben, irgendwie offene Datennetze für Bürger zu bauen. Also kann jeder daran teilnehmen, jeder kann das nutzen und das Ganze halt irgendwie nicht kommerziell. Was das genau heißt, es hört sich ja sehr schwammig an, ist sehr davon abhängig, was die Community vor Ort macht. Denn es gibt so in jeder größeren Stadt irgendwie eine Freifunkgruppe und die haben alle so ein bisschen ihre unterschiedlichen Schwerpunkte. Das liegt auch immer so ein bisschen an den Nasen, die das da vor Ort machen. In Braunschweig sind das unter anderem diese Nasen. Ich habe irgendwie beim Vorbereiten festgestellt, unsere letzten Marketingfotos sind noch aus der Pandemie. Deswegen nur drei Leute und auch noch Stoffmasken. Da wollen wir mal irgendwann updaten. Wir sind so 7 Leute im Kernteam. Davon machen so 5 rum, kümmern sich um Technik. Also irgendwie, was Frontend für Webseite angeht, Software, die man so im Backend braucht und auch die Software für die Router. Und haben so 2, die kümmern sich um Projekte umsetzen, Leute betreuen und auch ein bisschen Politik machen, dass wir da auch so ein bisschen gefördert werden. Aber zu 7 könnten wir halt nicht über 450 Knoten in Braunschweig betreiben. Deswegen gibt es noch ganz viele Personen mehr, die da im Hintergrund halt Router betreiben. Das kann jemand sein, der das für sich zu Hause aufstellt, damit die Nachbarskinder halt bei ihm zu Hause surfen können oder die Besucherkinder von seinen Kindern, ohne dass es irgendwie störerhaftungsrelevant für ihn ist. Aber das geht auch so weit, dass wir zum Beispiel alle Braunschweiger freiwillige Feuerwehren mit einem Freifunk versehen haben über die Jahre, dass man halt, wenn man da vom Einsatz zurückkommt, da noch ein bisschen surfen kann. Also sind viel mehr Personen beteiligt als die 7, die irgendwie das Kernteam stellen, die das Ganze dann wirklich mit Leben füllen. Genau, bis hin zu Leuten, die irgendwie Richtfunkstrecken in ihrem Ort bauen, um auch den abgelegensten Sportheim noch irgendwie mit Internet zu versorgen. Was setzen wir da irgendwie für Software auf den Routern ein? Also die Idee bei Freifunk ist ja, man nimmt sich so einen Standard-Router, ich mache immer ungern so zurück, aber man sieht ja hier irgendwie, das sind so Standard-WLAN-Router, die man so kaufen kann und auf die machen wir eine andere Software. Und zwar so, dass sie zu uns nach Hause, zu unserem Server eine Verbindung aufbaut und dann schicken wir einen Traffic verschlüsselt dahin durch. Das ganze System, das ist ein Linux-basiertes System, was darauf läuft, haben wir nicht selber gebaut, sondern wir benutzen Gluon, wie ich vermute die meisten Freifunk-Communities in Deutschland. Das heißt, es ist ein wunderschönes Open-Source-Projekt, wo von vielen Leuten immer mal wieder Contributions kommen und noch viel mehr Leute das einfach ganz, ganz ruhig nutzen und das funktioniert da einfach. Gluon selber ist eine Art Linux-Distribution, die so vorkonfiguriert ist, dass man damit so Mesh-Netze wie das Freifunk einfach bauen kann. So ist die Idee. Das basiert unten drunter dann auf OpenWrt, was dann halt selber irgendwie, da ist das Linux drin und noch ganz viele andere Open-Source-Projekte. Also relativ komplexes Ökosystem, auf dem das Ganze eigentlich aufbaut. Und weil uns irgendwann mal zu langweilig wurde, haben wir dann nicht gesagt, wir benutzen nicht nur das Gluon, sondern wir legen da oben drauf noch einen ganzen Stapel Änderungen drauf und machen so ein bisschen unser eigenes Geschmäckle davon. Das heißt, wir haben Gluon plus unsere, 30, 50 Änderungen, die da so oben drauf liegen.
Und genau, das benutzen wir dann als Basis. Dazu gibt es noch ein Stückchen Konfiguration, wo man sowas sagt, diese Software bauen wir jetzt für Freifunk Braunschweig, da sind die Server, mit denen du dich verbinden sollst, so soll ein WLAN heißen, solche Dinge. Und jetzt nimmt man dieses veränderte Gluon bei uns und die Konfiguration, wirft das Ganze auf einen ausreichend großen Rechner mit ordentlich Rechenleistung, einem Build-Server, und dann fallen da hinten so Artefakte raus, also Images, die wir dann auf die Geräte flashen können, Firmware-Images, mit denen wir halt die eigentliche Software, die da drauf ist, ersetzen. Genau, im letzten Schritt muss man halt irgendwie auf das Gerät flashen. Genau, das machen wir halt irgendwie für, ich habe es nicht gezählt, aber ich würde mal schätzen, so um die 100 Hardware-Plattformen, was aus dem Gluon so rausfällt. Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir haben 450 Geräte, Knoten bei uns aktuell im Netz, vielleicht auch ein paar mehr, und die sind nicht immer alle an, das weiß man gar nicht so genau, oder wir verfolgen das nicht so genau. Das heißt, eigentlich will man so eine Firmware mal von Hand testen. Sonst kann es einem nicht passieren, man rollt irgendwas auf, was nicht funktioniert. Dann sind die Leute frustriert, schalten das Ding aus und schalten es nie wieder ein. Oder sogar so schlimm, wir rollen irgendwie eine Firmware aus, die wir vielleicht nie wieder updaten können. Und dann ist es halt einfach ein Dead End. Und von den 450 Leuten würden wahrscheinlich nicht alle losgehen und alle ihre Router recovern. Nur ein paar stecken das Ding aus, legen es in den Schrank, dann ist es weg. Und ganz früher haben wir das einfach von Hand getestet. Also wir haben irgendwie so einen Router genommen, irgendwas Günstiges, wo es auch nicht schlimm ist, wenn das mal irgendwann kaputt geht. Und haben halt einfach die Firmware darauf von Hand installiert, haben sie konfiguriert und haben dann so ein bisschen rumprobiert, ob das alles funktioniert, wie wir das erwarten. Wir haben ja immer so ein bisschen Gefühl davon, was haben wir geändert, wo erwarten wir Probleme. Aber eigentlich, wenn man das richtig machen wollte, müsste man sich eine Checkliste daneben legen und wirklich checklistenartig durchgehen und das alles abhaken. Und da haben wir unsere Freizeit einfach keine Lust zu. Da kann man schönere Sachen machen. Also haben wir das eine Zeit lang gemacht und haben es dann immer oberflächlicher gemacht. Genau. Wenn wir jetzt ein reines Softwareprojekt hätten, also irgendwas, was einfach auf normalem Computer läuft, wie hier auf meinem Notebook, dann könnte man dafür eigentlich einen Software-Test schreiben. Das heißt, ich könnte einfach sagen, ich habe ein Stückchen Anwendung. Machen wir mal das Beispiel auf. Zum Beispiel, ich habe irgendwie ein Stückchen Programmcode geschrieben, eine Funktion, jetzt hier in Python, weil wir Python gleich noch ein bisschen öfter sehen. Die mag jetzt hier sehr sinnlos erscheinen. Also wir nehmen uns eine Funktion, da sagen wir, welche Operation wir ausführen wollen und irgendwie zwei Parameter. Und wer ein bisschen schon mal Python gesehen hat, weiß wahrscheinlich, was das tut. Wenn ich da ein Plus reinstecke in diesen Funktionsparameter, werden die anderen beiden Zahlen addiert. Das Ganze kann ich jetzt mit einem Test versehen. In Python wird man das im PyTest machen, weil PyTest da einfach das Testtool der Wahl ist. Das definiere ich halt einen Test, also Test Unterstrich und irgendwie einen Name. Dann findet das PyTest das später und kann das für uns ausführen. Und ich sage einfach, Mensch, ruf doch diese Funktion auf, die wir geschrieben haben. Steck da mal das Plus rein und zwei bekannte Werte. Und dann gehen wir davon aus, wenn wir 2 plus 3 addieren, sollte das 5 sein. Und das wird jetzt hier in dem Fall auch so passieren und dann ist das gut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Chris, du hast da 2 Zeilen Quelltext geschrieben, brauchst du da echt einen Test für? Und ich würde sagen, wahrscheinlich braucht man da keinen Test für, das ist noch übersichtlich. Aber die Realität ist halt komplexer. Funktionen sind in echten Programmen halt über mehrere Komponenten verteilt, die man insgesamt testen möchte. Oder die Funktion, die man testet, ist halt länger als eine Bildschirmseite und dann wird es irgendwann unübersichtlich. Und dann bietet es sich halt einfach an, Tests zu formulieren, indem man quasi dokumentiert, was die Erwartung ist an dieses Stückchen Quelltext. Und wenn dann irgendwann jemand anders kommt und macht daran Änderungen, dann kann er die Tests laufen lassen. Und man ist sich zumindest sicher, dass die Sachen, die man als Test formuliert hat, also die Erwartungen, die man da formuliert hat, auch wirklich noch so funktionieren. Zumindest so speziell, wie die Tests das abfragen. Soweit noch klar?
Ja.
Nickende Gesichter. Das ist, glaube ich, der Moment, wo ich jetzt mal sagen würde, Bühne frei für LabGrid als Toolkit. LabGrid ist eine Python-Library, die es uns erlaubt, am Ende solche Tests, wie wir sie gerade für Software gesehen haben, auf einem kompletten Hardware-Stack auszuführen, also auf einem Gerät mit Hardware und darauf einem laufenden Betriebssystem. Und die Tests sehen hinterher nicht viel komplizierter aus. Genau, das Ganze ist Open Source, LGPL 2.1, Source Code ist auf GitHub. Dokumentation gibt es und wenn man mit den Leuten kommunizieren will, die das macht, dann kann man die entweder im IRC oder in einem Matrix-Channel finden, sind aber auf jeden Fall auch auf dem GitHub-Projekt verlinkt, die ganzen Sachen. Genau, das haben wir als Pengotronics mal initial angefangen. Aber das Projekt ist ziemlich rausgewachsen. Also wir machen das immer noch, wir maintainen das noch, aber es gibt einfach eine Community außenrum, die das halt auch wirklich in der Industrie einsetzt. Halt überall da, wo Embedded Linux-Geräte entwickelt werden, gibt es halt Leute, die das einsetzen. Und wofür die das einsetzen, sehen wir gleich nochmal Schritt für Schritt. Und vor allem gucken wir uns auch an, wie das LabGrid so ein bisschen aufgebaut ist, dass man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was macht man eigentlich, um am Ende seine Hardware da so fernsteuern zu können. Nun, habe ich gerade schon gesagt, irgendwie, was wollen wir mit LabGrid eigentlich machen? Wir wollen auf jeden Fall irgendwie automatisch testen können. In LabGrid macht man das typischerweise auch per PyTest. Einfach weil, naja, das gibt es halt für Python schon, das kann diese ganzen Dinge wie, man hat Tests, man möchte vielleicht einen Test nochmal ausführen, wenn der fehlschlägt. Man kann die kategorisieren, man kann mit PyTest Berichte erzeugen. Das ist alles schon fertig, also benutzt man das einfach und LabGrid hat ein Plugin dafür, dass das halt einfach so funktioniert. Das andere, was man mit LabGrid machen kann, und das ist zumindest so, wie ich das benutze, eigentlich genauso wichtig wie das Testing, ist, man kann damit interaktiv arbeiten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, also eigentlich wollen wir doch automatisiert testen, wofür muss man interaktiv arbeiten? Das eine Coole ist, wenn ich nachher im Zug sitze und fahre zurück nach Braunschweig, von wo ich herkomme, ich kann halt unterwegs irgendwie an der Firmware arbeiten, ich brauche keine Hardware dabei haben, ich kann das einfach auf meinem Test-Setup zu Hause laufen lassen und kann da interaktiv drauf arbeiten. Das heißt, ich kann das Gerät einschalten, ich kann mir eine Konsole geben lassen von dem Gerät, während es bootet, das sehen wir gleich nochmal mehr im Detail. Aber ich kann auch LabGrid sowas sagen, wie hier ist ein Stückchen Firmware, installiere mir das mal, konfiguriere das Gerät fertig durch und wenn du damit fertig bist in 3, 4, 5 Minuten, dann gib mir mal eine Konsole, dass ich interaktiv irgendwas ausprobieren kann. Und last but not least, braucht man auf jeden Fall interaktiv, weil man ja auch in der Lage sein muss, so einen Test mal zu reparieren, wenn er fehlschlägt. Denn wer testet, findet Fehler. Entweder in der Software, die man testet, in den Tests oder noch schlimmer in diesem ganzen Hardware-Setup, was man außen rum hat. Weil man muss schon dazu sagen, man baut eine ganze Menge Komplexität dafür auf, um wirklich auf echter Hardware zu testen. Also ab und zu gehen da mal Dinge schief. Und wenn man interaktiv reingucken kann, kann man halt per Test sagen, teste bis zu deinem ersten Failure. Wenn du auf irgendwas schief geht, dann halt es an der Stelle an, dann kann ich introspekten und kann interaktiv reingucken, was eigentlich der Zustand von dem System ist. Jetzt rede ich die ganze Zeit davon, dass man irgendwie Hardware automatisiert testen kann. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was heißt denn das eigentlich, was braucht man dafür? Um jetzt so ein Gerät zu testen, ich nenne es mal das Device Under Test, das ist so der Name aus dem Testing-Jargon. Ich würde erstmal einführen, tendenziell brauchen wir dazu irgendwie einen Testserver, also irgendein Gerät, auf dem später unser LabGrid läuft, weil das halt Komponenten hat, die irgendwie ausgeführt werden müssen, wo die Tests auch laufen und wo wir gleich noch ein paar andere Hardware-Komponenten dran anschließen wollen. Das kann in der Tat so einfach sein wie Raspberry Pi, das war auch lange Zeit bei uns so. Mittlerweile sind wir da auf eine etwas robustere Hardware umgezogen, aber auch da kann ich gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Genau, und jetzt müssen wir die beiden Sachen irgendwie miteinander verbinden. Das erste, vielleicht auf diesem Bild offensichtlichste ist, ich möchte in der Lage sein, irgendwie Strom ein- und auszuschalten zu meinem Router. Also in dem Moment, wo ich den Router aus- und wieder einschalte, habe ich immer den Vorteil, ich habe einen definierten Zustand, denn das Gerät war aus und es bootet neu. Und zumindest für Freifunk ist es so, dass wir den Bootloader, also die allererste Softwarekomponente, die auf diesem Gerät immer startet, noch bevor das Linux bootet, den tauschen wir nicht aus. Das heißt, wir können uns immer darauf verlassen, auf diesen Geräten einen funktionierenden Bootloader zu haben. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann haben wir irgendwas katastrophal schief laufen lassen und dann wissen wir auch, dass wir reingucken müssen. Also immer ausschalten, einschalten und das Gerät startet wieder in den Bootloader rein und dann können wir auf jeden Fall an der Stelle mit einem definierten Zustand wieder starten. Außerdem möchte man das Gerät nicht vielleicht die ganze Zeit laufen lassen, weil zum einen braucht Strom und zum anderen ist da vielleicht irgendein wilder Softwarestand drauf und das liegt halt auch bei mir zu Hause. Und ich habe Nachbarn, die eigentlich Freifunk benutzen wollen. Das sieht dann auch ein bisschen komisch aus. Das andere, was man haben will, ist eine serielle Schnittstelle auf dieses Gerät. Das heißt, so toll zugeschraubt, wie die Fritzbox jetzt hier liegt, funktioniert das bei uns im Test-Setup nicht. Das sieht eher so aus wie das Gerät, was ich anfangs gezeigt habe, zum manuellen Testen. Also wir machen das irgendwie auf und löten uns dann an die entsprechenden Anschlüsse dafür an, um die serielle Schnittstelle zu haben. Serielle Schnittstelle, was heißt das? Ich wechsle einfach mal hier rüber und gebe euch mal das Fenster. Wenn ich hier auf meinem normalen Linux eingeloggt bin, dann kann ich hier ja irgendwie Kommandos ausführen und kriege da irgendwie Ausgaben zurück. Und im Wesentlichen sowas können wir auch auf dem Router machen. Also zum einen können wir im Linux halt Kommandos ausführen über die serielle Schnittstelle. Wir haben da auch so ein Terminal und können damit interagieren. Wir können aber da auch schon mit dem Bootloader reden und wir können den ganzen Bootprozess vom Linux beobachten. Also das ist einfach eine sehr schöne Möglichkeit, sehr low-level auf dieses Gerät zuzugreifen. Wir sind nicht davon abhängig, dass irgendwie schon Netzwerk funktioniert und dass wir uns irgendwie per SSH einloggen können, sondern wir können wirklich low-level den Bootvorgang im Detail beobachten. Genau, und zuletzt werden wir irgendwie Netzwerk zu diesem Router haben, weil irgendwie beim Freifunk geht es um Netzwerke bauen. Das heißt, Netzwerk werden wir auf jeden Fall auch testen müssen. Ich würde einfach mal davon ausgehen, wenn wir so einen Raspberry Pi als unseren Testserver benutzen, dann steckt an dem Ethernet-Port, der schon hat, irgendwie schon ein Netzwerk dran, weil wir möchten ja auf das Gerät zugreifen. Bei mir würde das halt heißen, ich mache SSH auf das Gerät und arbeite dann per SSH auf der Maschine. Und ich muss aber irgendwie noch eine Netzwerkverbindung zu meinem Freifunkrouter herstellen, nämlich auf einem der Anschlüsse habe ich später das Netz, was sozusagen das Freifunknetz ist. Und an dem möchte ich halt auch dran stecken, um da Tests ausführen zu können. Und dann haben wir so USB zu Netzwerkadapter, also quasi Netzwerkkarten, die auf USB hängen. Die kann man einfach mit dran stecken, so viele man braucht. Und kann dann halt mehrere Devices an der Test mit seinem Testserver verbinden, auch wenn man eigentlich nur eine eingebaute Netzwerkschnittstelle hat. Ich würde allerdings echt davon abraten, diese blauen, sehr günstigen Internet-USB-Dongles zu benutzen, die wir hier haben. Denn wir haben davon irgendwie 4, 5 Stück und die haben alle dieselbe MAC-Adresse. Man kann sie auch nicht ändern. Das führt zu lustigen Problemen, wenn man das erste Mal rausfinden muss. Es gibt von namhaften Herstellern bessere. Ich sage das nur noch mal dazu, weil als ich die Präsentation vorbereitet habe, war mein erstes Foto ein Stockfoto von Amazon. Und die kann man immer noch kaufen und die sind echt günstig. Nicht, dass man sich hinterher ärgert und da komische Probleme hat. Jo. Okay, also das ist so unser Hardwareaufbau. Dazwischen gibt es jetzt noch ganz viele Kabel und wenn ich davon ein Foto zeigen würde, wäre das super unübersichtlich. Deswegen gucken wir uns das Foto erst später an, wenn ihr halbwegs wisst, was wir da sehen. Erstmal nur die schematische Darstellung. Wie sieht das jetzt im LabGrid aus? LabGrid ist eine Hardware-Abstraktionsschicht, die sozusagen zwischen meiner ganzen Hardware liegt und dem Ding, was ich eigentlich machen möchte. Es wird gleich noch komplizierter mit dem LabGrid, da gucken wir nochmal Schritt für Schritt rein. Das heißt, nach unten hin steuern wir mit dem LabGrid die ganze Hardware fern, die wir benutzen wollen. Das können serielle Schnittstellen sein, die haben wir gerade schon gesehen. Wir können so Power-Switches benutzen auf verschiedene Varianten. In dem Raspberry Pi-Beispiel mit diesem Relaisboard wird man wahrscheinlich einfach so ein Jumper-Wire, so ein Kabel dazwischen legen und dann muss man einfach so einen Pin von dem Raspberry, um das zu schalten. Aber man kann da auch so, aus der Servertechnik gibt es so mehrfach Strom-Switches, wo man so ganze Rechner mit ein- und ausschalten kann. Sowas gibt es auch in verschiedenen Ausbaustufen für verschiedene Preise, das kann man da benutzen. Oder wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, es gibt diese per WLAN schaltbaren Steckdosen, die man einfach dazwischen steckt, von Sonoff und anderen Herstellern. Da kann man eine eigene Firmware drauf machen und die kann man dann auch benutzen dafür. LabGrid weiß, wie man mit Netzwerkkarten umgehen kann. Also man kann kann mit Network Manager sprechen, sodass man halt rausfindet, welches Netzwerkinterface ist denn das, welche IP-Adressen sind da drauf. Solche Dinge kann man machen. Und es kann mit USB-Geräten verschiedener Sachen umgehen, wenn man halt mal Geräte hat, wo man vielleicht sogar den Bootloader austauschen muss. Da gibt es irgendwie auch Support, aber das ist, glaube ich, nicht relevant für hier. Und dann ist auch dieser Massenspeicherteil nochmal interessant. Auf der anderen Seite, oben drüber vom LabGrid, wichtig ist, LabGrid bringt für diese ganzen Sachen Treiber mit, bevor wir jetzt über die nächste Schicht reden. Das heißt, all diese Dinge sind, wenn man da von oben drauf guckt und LabGrid benutzt, ziemlich cool abstrahiert. Das heißt, man hat nur noch relativ einfache Schnittstellen. Wir sehen das nachher nochmal in Codebeispielen, aber vielleicht schon mal vorweggenommen, zum Beispiel für den seriellen Port gibt es dann halt Optionen, in denen man sagen kann, ich weiß, dass auf der anderen Seite gleich irgendwann ein Linux gebootet hat und ich da eine Shell kriege. Wenn der passende magische String da steht, drück mal Enter auf der seriellen Schnittstelle und sag mir dann Bescheid, wenn du in diesem Zustand bist, also du einen ersten Prompt hast und danach kann ich dann einfach sagen, per Treiber.run kann ich ein Kommando ausführen und das Ganze unten drunter braucht mich nicht mehr kümmern, was da ist. Also das ist sehr, sehr schön wegabstrahiert damit. Und das gilt für die ganzen anderen Sachen, die wir da haben auch. Nach oben hin haben wir jetzt drei Optionen, wie wir LabGrid benutzen können. Das eine ist, wir haben ein Kommandozeilen-Interface, also für den interaktiven Teil, wo man halt sowas sagen kann wie, okay, LabGrid, zeig mir mal alle definierten Targets, die du hast, alle Devices an der Test oder schalt mal dieses eine an und gib mir eine Konsole da drauf. Die andere Option, wie man das Ganze benutzen kann, ist per PyTest. Ne? Wir wollen ja offensichtlich Tests ausführen, dafür sitzen wir ja heute Morgen alle hier. Das heißt, da gibt es eine Integration fürs PyTest, dass man da recht einfach dann über LabGrid hinweg Dinge fernsteuern kann. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Scripting-Interface, das heißt, man kann LabGrid auch als Library in seinen eigenen Python-Skripten benutzen. Das kann man sich irgendwie fragen, braucht man das irgendwie, weil wenn man auf dem Command-Line-Interface hat, kann man das meiste damit wahrscheinlich auch machen. Will man schon haben, weil das Command-Line-Interface sowas wie führ mal ein Kommando aus und gib mir den Return-Code davon einfach nicht kann. Was man damit machen kann, ist, man kann halt Dinge schön automatisieren. Wir hatten vor einiger Zeit mal einen Fall, dass bei unseren Freifunkroutern in einem Softwarestand nicht immer zuverlässig der DHCP-Server gestartet ist, wenn das Gerät hochgekommen ist und seine Netzwerkverbindung das erste Mal aufgebaut hat. Das kam immer so ganz diffuse Meldungen aus dem Feld, aber so richtig in den Griff bekommen haben wir das nicht, weil wir auch nicht so richtig wussten, was da eigentlich passiert. Das wäre eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, wo man einfach mal sagen kann, okay, wir setzen jetzt mal einen Router auf und wir lassen den einfach mal 20, 30, 100 Mal nacheinander neu starten. Und wenn wir irgendwann feststellen, der DHCP-Server läuft nicht, dann halten wir das Gerät in dem Zustand an und sagen uns Bescheid. Und das kann man halt dann sehr schön einfach runterskripten. Also wenn man so komplexe Fehlerfälle hat, die man nachstellen möchte, und da muss das Ding halt auch mal häufiger für laufen, dann kann man das halt da einfach skripten. Jo. LabGrid selbst kommt jetzt eigentlich aus einer Welt, wo wir nicht nur einen Freifunkrouter testen wollen, sondern wenn ich jetzt mal wieder meinen Arbeitshut aufsetze, wir haben bei uns so 120 Geräte, die wir fernsteuern und testen auf Arbeit, die dann teilweise auf Entwicklerschreibtischen liegen, teilweise in so Regalen wegsortiert sind. Deswegen hat LabGrid, also ist LabGrid nicht ein Stückchen Software, was man benutzen kann, sondern es hat halt eine verteilte Infrastruktur. Die würde ich mir jetzt noch einmal angucken, weil ich glaube, wenn man später mal in das LabGrid reinguckt, ist das das Erste, wo man drüber stolpert. Das sollte man also gesehen haben. Genau, und man kann das alles auf einem Gerät ausführen und muss das nicht im Netzwerk verteilen. Das ist also, wie wir es beim Freifunk benutzen, ist halt auch nur ein Gerät am Ende. Aus der LabGrid-Sicht gibt es halt, ich sag mal, Clients. Das können unser PyTest sein, das kann das Kommandozeilen-Interface sein oder ein Skript, was ich geschrieben habe, die irgendwie mit Dingen in diesem LabGrid-Netz, mit Geräten da irgendwie interagieren wollen. Ich mache jetzt einfach mal weiter und ich hoffe, am Ende kann ich die ganzen Bits so ein bisschen zusammenknoten für euch. Es gibt eine zentrale Stelle, einen Coordinator, der so weiß, was der globale Zustand ist von allem. Von was weiß der den globalen Zustand? Naja, wir haben dann noch eine weitere Komponente, die nennt sich Exporter. Das sind die Dinge, die direkt an der Hardware sitzen. Also man kann sich vorstellen, wir haben bei uns dann mehrere von diesen Testracks stehen, so Testregale, und in jedem von diesen Testregalen ist halt auch ein Rechner drin, an dem wir Sachen anschließen können, hauptsächlich USB-Geräte. Und auf jedem dieser Rechner läuft halt ein Exporter und die wissen halt, was für Dinge sind daran angeschlossen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie serielle Schnittstellen, die kommen per USB rein, die kann der Exporter finden und dann mir auch im Netzwerk bereitstellen. Power-Switches kann ich darüber bekannt geben, wo die sind, seien die jetzt per GPIO angebunden oder irgendwo im Netzwerk schaltbar. Also für sowas alles braucht man einen Exporter. Und
ja. Der Exporter ist jetzt quasi der Raspberry Pi, oder?
Das ist ein Stückchen Software, ein Stückchen LabGrid-Software, was auf dem Raspberry Pi läuft.
Genau.
Und die Exporter melden halt an den Koordinator zurück, erstmal, dass sie da sind und welche Ressourcen gerade an ihnen angeschlossen sind. Man kann sich ja vorstellen, so USB-Geräte verschwinden vielleicht auch mal, die sind nicht so zuverlässig. Und manchmal hat man auch USB-Geräte, die einfach verschwinden, wenn man die Hardware ausschaltet. Also wenn man sich jetzt vorstellt, da ist vielleicht irgendwie schon so ein serieller Wandler drauf. Also beim Freifunk nicht, aber bei anderen Geräten kann das passieren. Also die Exporter gucken halt, was ist für Hardware da und geben die halt dem Koordinator bekannt. Und die Clients können da halt nachgucken, was haben wir gerade. Und der Koordinator sagt den Clients dann halt auch, wie können sie diese Sachen erreichen. Weil wenn ich jetzt sage, hey, mein lieber Client im Kommandozeilen-Interface, schalte mal dieses eine Gerät an, dann muss der Client ja wissen, wie schalte ich das denn jetzt an? Muss ich irgendwie auf dem Exporter irgendwie ein Kommando ausführen oder ist das Ding irgendwo im Netzwerk und ich kann da einfach per HTTP irgendwie einen Schalter setzen? So wird die Information da verteilt. Im LabGrid-Sprech sind diese ganzen Dinge dann Ressourcen. Das sehen wir gleich nochmal, wenn wir wollen und noch Zeit haben, wie schnell wir sind. Wir können so Ressourcen gruppieren zu etwas, was sich im LabGrid dann Places nennt. Und jedem dieser Places ist dann ein Target, also was ich vorhin noch Device Under Test genannt habe, zugeordnet. Und ich kann dann halt, wenn ich so ein Client bin, locke ich mir einen Place und damit sind die Ressourcen alle exklusiv mir zugeordnet. Und niemand anders kann die benutzen. Das ist gut, damit halt nicht mehr mehreren Leuten gleichzeitig auf so einem Place arbeitet, außer man spricht sie explizit ab. Sonst könnten ja mehrere Leute so ein Device Under Test ein- und ausschalten und das verwirrt dann auf jeden Fall andere Menschen, wenn man das nicht mitkriegt. Und man kann prinzipiell auch Ressourcen zwischen mehreren Places sharen, aber nur auf einem Place kann man die locken. Aber das ist schon eher exotisch, das nutzen wir zum Glück in der Realität selten. So viel zu LabGrid-Theorie. Ich würde an der Stelle jetzt noch mal ein bisschen drüber reden, wie das im Freifunk Braunschweig wirklich aufgebaut ist und was wir da wirklich benutzen. Und danach kommen wir dann langsam dahin, dass wir uns mal angucken, wie die Tests wirklich aussehen, die wir da laufen lassen. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, haben wir wahrscheinlich sogar noch genug Zeit, die Tests ein bisschen laufen zu lassen. Ich kann dazu noch ein bisschen was erklären. Ja, so sah es früher aus. Also wir haben das Zeug einfach wirklich auf dem Brett geschraubt. Muss auch gar nicht kompliziert sein. Man sieht auf dem Bild oben irgendwie so ein Raspberry Pi, kann man vielleicht noch erkennen. Daneben ist so ein Relaisboard zum Spannung ein- und ausschalten. Der Raspberry Pi steuert dann die Relais über die Pins, die da einfach dran sind. Unten findet man einen von diesen Routern. Und dazwischen ist halt irgendwie noch Kabel. Da ist eine serielle Schnittstelle mit angeschlossen und wir haben einmal ein Netzwerk per USB, das ist da irgendwie auch gut versteckt drin, zwischen dem Raspberry Pi und dem Router selber. Genau, der Router selber steckt auch nochmal an irgendwas, was Richtung Internet geht, denn wenn wir Freifunk testen wollen, testen wir das zumindest aktuell immer in der produktiven Infrastruktur. Das heißt, wir haben ja ein Freifunknetz, wo irgendwie ein Backend da ist, und wir möchten halt auch gucken, kann der Router sich damit verbinden, kriegt er da eine Konfiguration, kann der da Richtung Internet kommen. Das ist insofern manchmal ein bisschen heiß, weil manchmal ist auch einfach irgendwas an dieser Infrastruktur kaputt und dann hat man fehlschlagende Tests, obwohl es gar nicht am Router liegt, aber findet man das zumindest auf die Art. Genau, also die Verbindung haben wir auch nochmal. Mittlerweile haben wir das ein bisschen umgebaut, aber nicht so richtig krass. Also wir haben den Pi ersetzt durch so eine PC Engines APU. Das ist halt irgendwie ein x86-Rechner in einem etwas stabileren Gehäuse. Die Raspberry Pis ja doch so ein bisschen empfindlich sind, wenn die viele Jahre einfach so im Schrank liegen. Ich habe mal irgendwo so einen 4-Kanal-Power-Switch so aus der Rechnertechnik übergemacht und repariert, weil der kaputt war. Den benutzen wir jetzt zum Strom ein- und ausschalten. Und wir haben jetzt so Platz für 3 bis 4 Boards. Das hört sich jetzt irgendwie vielleicht richtig cool an, aber am Ende liegt das immer noch unter meinem Schreibtisch. Nur das hat mittlerweile ein Regal und ist nicht mehr auf dem Brett geschraubt, aber es erfüllt seinen Zweck. Genau. Wenn ihr in die Testsuite reingucken wollt, die gibt es bei uns im GitLab. gitlab.gitli.stratum0.org, ffbs. Ich vermute mal, ich kann nachher die Folie noch irgendwie veröffentlichen und mal rausfinden, ob das geht. Ansonsten gibt es das Recording, da könnt ihr dann nochmal reinschauen. Also da kann man auf jeden Fall reingucken. Wir haben da 2 Testsuits aktuell drin liegen in diesem Repository. Das eine ist für klassisches Gluon. Also die Freifunker können da vielleicht ein bisschen mehr mit anfangen. Das ist quasi das, wie es von Gluon selber kommt. Da haben wir nichts dran verändert. Oder haben wir nur unsere Konfiguration damals draufgelegt. Das ist allerdings nicht mehr wirklich gepflegt, muss man dazu sagen. Und es gibt daneben noch die Parker Testsuit. Parker ist unser Codename für unsere eigenen Veränderungen, die wir gemacht haben. Man braucht ja irgendwie einen Namen. Das wird wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie Freifunk bei euch macht, nicht einfach so bei euch funktionieren, aber es könnte durchaus ein guter Steinbruch sein, um zu verstehen, was wir da gemacht haben und das dann für euren Use Case anzupassen und ja, vielleicht die Sachen zu übernehmen, die für euch funktionieren. Was man davon übernehmen kann, wird gleich noch ein bisschen klarer, wenn wir wirklich die Hände deutlich machen und da reingucken. Wir haben da 2 Geräte aktuell drin, einen so ein TP-Link 841. Die Freifunker werden sich jetzt wahrscheinlich irgendwie schütteln und denen läuft es kalt den Rücken runter. Mit Parker hat das Ding lange Zeit gut funktioniert, das neue Gluon unterstützt es jetzt nicht mehr. Deswegen haben wir jetzt auch eine neue Hardware dazugelegt, irgendwie ein Netgear-Gerät. Und ja, die haben ein Stückchen jeweils eigenen Code, der diese Router quasi abstrahiert. Was das ist, sehen wir im nächsten Schritt. Aber auf beiden Geräten laufen die gleichen Tests. Das heißt, wir können die gleichen Tests entwickeln und auf allen Geräten ausführen. Oder zumindest auf diesen beiden auf jeden Fall so. Genau. Ja, was fehlt uns jetzt noch? Wo ich gerade schon gesagt habe, da kommt jetzt noch was. Ich habe dieses Bild vorhin gezeigt. Das ist irgendwie so etwas unhandlich off-center gewesen, wenn das aufgefallen ist. Naja, warum? Weil da eigentlich noch was nebenkommt. Und es ist immer noch nicht im Center. Tut mir leid. Wir brauchen noch ein weiteres Stückchen Software, neben dieser ganzen Labgrid-Infrastruktur mit den Routern umzugehen. Das im Labgrid-Sprech nennt sich das Strategy. Eine Strategy ist eine State Machine, ein Zustandsautomat, der beschreibt, in welchen Zuständen sich so ein Gerät befinden kann, was ich da fernsteuere und wie ich zwischen den Geräten wechseln kann, also wie ich zwischen den Zuständen wechseln kann in diesem Gerät. Weil ich muss, ja, wir gucken uns noch ein Beispiel an. Das ist einfacher, als wenn ich das jetzt so abstrakt erkläre. Also, Beispiel. Wir fangen mal damit an, dass unser Router ausgeschaltet ist, weil wunderschöner Baseline-Zustand, den können wir immer wieder herstellen, da kommen wir auf jeden Fall hin. Im nächsten Schritt möchten wir den Router jetzt wahrscheinlich einschalten, weil das wäre schon mal sinnvoll, um überhaupt irgendwas damit zu machen. Und ich würde dann einfach mal vorschlagen, wir halten diesen Router im Bootloader an. Also die ganzen Router haben ja einen vorgegebenen Bootloader, der kommt vom Hersteller, den fassen wir ja nicht an. Aber die haben alle irgendwie eine Möglichkeit, dass ich einen Tastendruck hinsende oder irgendwie ein magisches Wort und dann bleiben die im Bootloader stehen und starten nicht die eigentliche Anwendung, die drauf installiert ist. Also ja, genau, wir haben irgendwie den Zustand aus und wir möchten in den Zustand Bootloader. Der Bootloader auf den Geräten ist das U-Boot. Also heißt der Zustand jetzt auch so. Wir schalten ein und unterbrechen diesen automatischen Boot. Und dann sind wir erstmal in diesem Zustand Bootloader. Und da passiert jetzt erstmal nichts weiter, wenn wir jetzt nichts machen. Da wird das Gerät halt beliebig lange einfach stehen bleiben. Da kann man jetzt schon anfangen, Tests auszuführen, aber den Bootloader zu testen ist nicht so richtig spannend. Wir haben da so ein, zwei Tests, die sowas machen, wie ruf mal die Hilfe auf im Bootloader. Das ist auch eines der Beispiele, was ich euch gleich mitbringe. Einfach um zu gucken, ist das Gerät überhaupt angegangen, als ich es eingeschaltet habe? Funktioniert die serielle Kommunikation hin und zurück? Ist der Bootloader noch heil oder habe ich den irgendwie zwischendurch mal kaputt gemacht? Also man hat da so ein bisschen Baseline-Funktionalität auf jeden Fall schon mal getestet für das Gerät. Und dann im nächsten Schritt installieren wir aus dem Bootloader heraus immer eine neue Firmware. Und wer schon mal Freifunk-Dinge gemacht hat, weiß, dass man das meistens über die Webinterfaces versucht zu machen. Das machen wir hier nicht, weil ich weiß ja nicht, was vorher für eine Firmware drauf ist. Vielleicht habe ich da was drauf geflasht, wo das gar nicht mehr funktioniert, weil es kaputt gegangen ist. Vielleicht hat irgendjemand anders was komplett Neues darauf ausprobiert, was ich noch gar nicht kenne. Also wir flashen die Firmware immer über den Bootloader neu, weil das funktioniert halt immer, weil der Bootloader per Definition ja nicht angefasst wird. Das Übertragungsprotokoll dazu heißt TFTP in den allermeisten Bootloadern. Also es gibt einen TFTP-Server, das ist einfach eine Komponente, die kann man sich per apt-install installieren. LabGrid hat dafür auch Support, da sehen wir gleich noch ein bisschen was von. Und dann installiere ich diese Firmware per TFTP und dann warte ich drauf, bis der Router eigentlich gestartet ist. Freifunkgeräte, wenn man sie das erste Mal installiert, geht immer in so einen Konfigurationsmodus, wo man dem Gerät einen Namen geben kann und noch ein paar Einstellungen setzen kann. Also das ist unser nächster Zustand nach dem ersten Flashen, der Konfigurationsmodus. Da kann man jetzt schon anfangen, richtig Tests zu machen. Das heißt, wir können gucken, bekommen wir im Config-Mode IP-Adressen, ist eigentlich dieser Webserver erreichbar, über den wir die Konfiguration machen. Ein Beispiel für einen Test, den wir im Config-Mode immer noch machen, ist, als Benutzer kann ich angeben, wo sich mein Knoten befindet. Also wenn ich irgendwie sage, naja, ich möchte gerne anderen bekannt geben, in diesem Café gibt es einen Router, dann gibt es bei uns eine Karte, wo alle Router gelistet sind und dafür kann man Koordinaten angeben. Standardmäßig sind die Koordinaten, wenn man nichts macht, in, ich glaube, Lübeck, weil die mal mit dem Blu-Anzeug angefangen haben. Das ist total okay, aber wir wollten das bei uns gerne nach Braunschweig setzen, allein schon, weil die Karte dann schon so halbwegs am richtigen Ort ist. Und man von da einfach die Position picken kann. Das haben wir anfangs gemacht, indem wir eine Änderung auf dem Gluon gemacht haben. Vielleicht gab es da einfach noch keinen Konfigurationsschalter dafür. Mittlerweile gibt es auf jeden Fall einen, den haben wir im Nachhinein gefunden. Aber das ist irgendwann kaputt gegangen, diese Änderung, die wir da gemacht haben. Und das ist jetzt funktional nicht schlimm. Das heißt, das ist uns auch irgendwie gar nicht aufgefallen. Aber irgendwann sagte einer unserer Benutzer zu uns, ja, und irgendwie diese Koordinate ist ja auch mittlerweile falsch. Aha, doof, haben wir nicht gemerkt. Haben wir einen Test dafür geschrieben und seitdem gucken wir nach, dass die richtigen Startwerte in diesen Feldern drinstehen und wenn das der Fall ist, sind wir glücklich und wenn nicht, wird uns das jetzt zumindest in Zukunft wieder auffallen. Jo, dann wollen wir aus dem Config-Mode irgendwann raus und wollen den Router in den normalen Betriebsmodus versetzen. Dafür müssen wir im Wesentlichen einmal neu booten. Da gibt es irgendwie einen Knopf, den man quasi im Webinterface drücken kann. Das machen wir auch automatisiert dann. Und in dem Übergang machen wir noch eine Sache, und zwar konfigurieren wir den Router. Bei uns haben Router ihre Identität durch einen WireGuard Public Key, den wir da ablegen. Und den konfigurieren wir für diesen Router immer wieder gleich dahin, weil wir einfach wollen, dass nicht, wenn ich 20 Mal am Tag das CI-Zeug ausführe, 20 neue Router bei uns in der Infrastruktur auftauchen. Das ist irgendwie unschön. Genau, deswegen setze ich das und auch noch ein paar andere Parameter in dem Schritt. Und danach sind wir halt in dem Running-Mode, in dem normalen Betriebsmodus, in dem der Router funktioniert. Okay, habt ihr dazu Verständnisfragen? Sonst würde ich nämlich weitermachen mit irgendwie Codebeispielen. Ich sehe keine Hände, von daher würde ich vorschlagen, wir machen da weiter. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben die Strategy und die Strategy ist immer Router-spezifisch oder hat meistens irgendwie Router-spezifische Komponenten. Also der Zustandsautomat, der den Router irgendwie fernsteuert. Und da gucken wir uns jetzt mal für einen Router an, wie ein Abschnitt davon aussehen kann. Das ist jetzt eine ganze Menge Quelltext, den ich gleich aufmache. Ich versuche den mal Schritt für Schritt durchzugehen und grob zu erklären. Wenn ihr irgendwie in Python nicht bewandert seid, ist das nicht schlimm. Es kommen danach zwar noch mehr Codebeispiele, aber ich hoffe, man kann so grob nachvollziehen, was da passiert Und ansonsten hat man zumindest von dem ersten Teil hoffentlich mitgenommen, was ich sagen will. Genau, Ausschnitt aus dieser Strategy. Ist ein Zustandsautomat, habe ich schon gesagt, und man kann dem immer sagen, Zustandsautomat, sorg mal dafür, dass du in einen anderen Zustand gehst. Das ist diese Zeile 3, Transition-Funktion. Der Name ist vorgegeben von der LabCode-Infrastruktur, den muss man so benutzen. Und wir wissen, wenn wir eine Firmware flashen wollen, weil das ist genau der Schritt, den wir uns hier angucken, wollen wir immer in dem Bootloader sein. Das heißt, in Zeile 5 sorgen wir immer dafür, dass wir auf jeden Fall erstmal in dem Bootloader-Zustand sind, bevor wir irgendwie weitermachen. Ja, und was auch immer dieser Bootloader-Zustand vorher machen muss, um da hinzukommen, bei uns wird das heißen, das Gerät einmal auf und wieder einzuschalten. Zeile 6 fragt dann das LabGrid. LabGrid, ich gebe dir hier mal, oder du hast irgendwie einen Pfad zu einem Firmware-Image, was ich gerne flashen möchte, bekommen. Gucken wir uns gleich ein Beispiel nochmal an. Sag mir mal, wie die Adresse dazu aus Sicht des Targets am Ende aussehen wird. Weil, wenn ich gleich in Zeile 7 per TFTP boote, muss ich dem Router ja sagen, was er runterladen soll, weil auf so einem Server können mehrere Images liegen. Genau, das ist das, was in Zeile 7 passiert. Da ist jetzt die erste Interaktion mit unserem eigentlichen Target und unserem Device an der Test. Und zwar sagen wir hier dem U-Boot-Shell-Treiber, also der halt weiß, wie man im U-Boot Kommandos ausführt, hey, führ mal bitte folgendes Kommando für uns aus. Also irgendwie TFTP-Boot mit irgendeiner magischen Adresse und dem Image-Namen, den wir uns vorher haben würfeln lassen von LabGrid oder geben lassen. Ja, bitte.
Der TFTP läuft da mit auf dem Raspi, auf dem Exporter?
Ja.
Da durch LabGrid
mit? Ja, also die Frage war, ob der TFTP-Server mit auf dem Exporter läuft und ob der mit von LabGrid gemanagt wird. Der läuft bei uns mit auf dem Exporter. Das ist halt ein zusätzlicher Dienst, der daneben läuft. Und das LabGrid weiß, in welches Verzeichnis es die Images kopieren muss, also aus einer Konfiguration heraus, wohin es das kopieren muss, damit der Router die sehen kann. Das ist ein Stückchen Konfiguration, was einfach da ist. Der TFTP-Server könnte prinzipiell aber auch woanders liegen. Also wenn man jetzt eine große Infrastruktur hat, hat man vielleicht einen zentralen TFTP-Server, ganz viele Clients, die die Zeug ausführen können. Irgendwo ist noch eine Frage? Ja? Ja, die Frage ist, ob das ein generisches LabGrid-Feature ist oder was in unserem Setup. Nein, das TFTP, der TFTP-Support ist was Generisches, das ist im LabGrid einfach drin. Das gibt es, glaube ich, auch, ich gucke mal hier vorne in die Ecke, da sitzen nämlich zwei von den LabGrid-Maintainern. Das gibt es, glaube ich, auch für HTTP, da wird genickt. Genau, also wenn man irgendwie per HTTP gerne Sachen runterladen möchte für irgendeinen Test oder so, dann kann man sowas da auch benutzen. Und für NFS, als zwei hier vorne. Ja, Zeile 8 und 9 sind wieder noch zwei Kommandos, die ich ausführen muss, um dieses runtergeladene Firmware-Image. Also wenn man jetzt da reingucken würde, haben wir das mit Zeile 7 eigentlich nur in den Arbeitsspeicher geladen. In Zeile 8 löschen wir dann den Flash und in Zeile 9 kopieren wir das aus dem Arbeitsspeicher in den Flash. Ist aber auch gar nicht relevant, was da genau passiert. Das hat nämlich wer anders schon für uns rausgewürfelt. Also diese ganzen Dinge haben wir uns nicht selber ausgedacht oder herausgefunden. Das OpenWRT-Projekt ist echt stark darin, sowas zu dokumentieren, wie man irgendwelche Bootloader-Features in solchen Routern benutzt. Und genau, da kommen die Sachen einfach her. Da oben ist noch eine Frage. Die Frage ist, wie der Flashware ist. Ja, das ist NOR oder NAND-Flash, also irgendwas Angemanagtes, aber wir haben da noch keine Probleme mit gehabt. Also wir flashen die Geräte ja, weiß ich nicht, vielleicht 3-4 Mal die Woche seit einigen Jahren, aber das hat noch zu keinen Problemen geführt. Ja, jedes Mal, wenn der Test gestartet wird, aber das ist bei uns nicht so häufig. Aber auch wenn ich das bei uns jetzt im Arbeitskontext angucke, dass wir wirklich NOR kaputt geschrieben haben, wüsste ich nicht. Also die sind schon erschreckend robust, besonders weil das alles bei Raumtemperatur passiert. Da kommt man nie in die Extrembereiche. Ansonsten ist die Empfehlung an der Stelle immer, nimm keinen billigen NOND oder NAR-Flash, sondern NOR-Flash, sondern nimm eine EMMC, die kümmert sich um die ganzen Wear-Sachen und hält einfach wesentlich länger. Was haben wir hier noch? Zeile 10 gucken wir uns noch kurz an. Da sagen wir dem U-Boot nochmal, hey, jetzt boote bitte mal von dieser Speicheradresse, an der wir gerade dieses Image hinkopiert haben. Und da ist dann irgendwie ein passender Header drin, dass der U-Boot weiß, da kommt jetzt ein Linux-Kernel und den kann es starten. Das passiert dann einfach so. Zeile 11 warten wir nochmal drauf, dass der U-Boot sagt, jo, ich habe diesen Header gefunden und ich starte jetzt das Linux, was da liegt. Also quasi die Kontrolle über das Gerät abgibt und dann das Linux weiterläuft. Und Zeile 12 wartet dann noch drauf, dass das Linux irgendwann sagt, ich habe jetzt fertig gestartet und ich habe jetzt hier die Shell gestartet, in der du dich einloggen kannst. Genau. In der echten Transition passieren ja noch ein paar Sachen mehr, aber das ist, glaube ich, auch nicht mehr so spannend anzugucken. Ja, und auf diese Art und Weise, mit diesen relativ abstrakten Interfaces, kann ich den Router dann halt fernsteuern. Das würde ich mir jetzt noch kurz mit euch in zwei realen Tests angucken. Also fast real. Ich habe die teilweise ein bisschen umgeschrieben, damit sie besser auf die Folien passen und ein paar Sachen rausfallen, die hier nicht so relevant sind. Aber man findet die Sachen wieder, wenn man sich das nachgucken möchte. Das eine ist der Health-Check, wo ich im Bootloader einmal schaue, funktioniert eigentlich das HEP-Kommando. Also ich habe wieder irgendwie dev-test unterstrich, also ich definiere eine Funktion, die ein Test ist im PyTest-Kontext. Da gebe ich zwei Fixtures rein, wer PyTest kennt, weiß, was das heißt. Auf jeden Fall sorgt das dafür, wenn ich dieses In-U-Boot als Parameter da oben reinschreibe, wird vorher ein bisschen Code ausgeführt, der genau diesen Übergang ausführt, den wir vorhin gesehen haben in der Strategy. Das ist im LabGrid, wenn man das benutzt, der Standardweg, das ist auch so, wie es dokumentiert ist, findet man da auf jeden Fall wieder. Das heißt, wenn dieser Test ausgeführt wird, also ab Zeile 2, dann sind wir auf jeden Fall schon im Bootloader und können dann damit Kommandos ausführen. Zeile 2 ist hier irgendwie ein bisschen Boilerplate, also ich sag mal nicht funktionaler Code, um den Treiber zu bekommen aus dem LabGrid, um dann in Zeile 4 das eigentliche Kommando auszuführen in dem Bootloader, einfach help. Und dann gucken wir noch, hey, war das eigentlich erfolgreich? Also kam aus stdout bei dem Bootloader irgendwas raus? Return Code muss gleich 0 sein, wobei der Bootloader wahrscheinlich auch keinen Return Code an der Stelle setzt. Und wir möchten nichts auf stdr gelesen haben und in diesem Output muss irgendwie das Wort Boot drin vorkommen, weil da gehen wir mal davon aus, dass das einfach da drin steht. Und ja, wenn das der Fall ist, dann ist der Router offensichtlich da. Wir gehen davon aus, dass der Test erfolgreich war. Und dann ist das halt gut. Ich habe noch einen zweiten Test für euch mit noch einem anderen Feature aus unserer Test-Suite und um nochmal zu zeigen, was man mit LabGrid machen kann. Der ist dieses Mal im Running-Mode. Das heißt, wir haben unseren Router bereits fertig konfiguriert. Und wir haben uns mit der Infrastruktur verbunden und wir möchten jetzt feststellen, haben wir ein funktionierendes IPv6 auf dem Gerät. Also wenn ich mich da als Client mit einem Kabel anstecke oder in das WLAN reingehe. Das ist ein Test, der aus irgendeinem Grund sich herausgestellt hat, als der schlägt manchmal fehl. Da muss man sich eigentlich mal angucken, warum das passiert, haben wir aber irgendwie nie richtig getan. Es kann sein, dass vielleicht der Router noch nicht immer fertig ist zu dem Zeitpunkt oder wir warten vielleicht einfach nicht lang genug, ob die Adresse wirklich kommt. Was wir hier machen ist, wir haben hier eine weitere Fixture mit drin. Also ihr seht in Running, wir sind also in diesem Running-Modus, ist als Fixture damit drin in Zeile 2. Und wir machen das Ganze, was wir gleich ausführen, im Wesentlichen in einem Container auf dem Testserver. Also wir haben da einen Systemd-Endspawn-Container, in dem wir gleich Kommandos ausführen und den wir per Netzwerk, auch das Netzwerk-Interface zu dem Router stecken. Warum machen wir den Aufwand mit dem Container an der Stelle? Na, wir möchten einfach nicht, dass unser Testserver irgendwie komische IP-Adressen von dem Router bekommt und Routen vor allen Dingen und dann zweifelsfall das SSH unter den Füßen wegzieht, mit dem wir gerade eingeloggt sind. Deswegen müssen wir da diesen Umweg nochmal gehen. Genau, also wir nehmen den Container, der wird dann halt gestartet und wenn wir dann ein Kommando ausführen können, das ist das, was wir in Zeile 3 machen, dann fragen wir einfach das IP-Kommando, hey, gib mir mal alle IPv6-Adressen, die du gerade hast. Und dann sollte da eine Adresse drin sein, Zeile 4, die so aussieht wie die IP-Adressen, die wir normalerweise verteilen. Und wenn das der Fall ist, ist es gut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir irgendwie einen Fehler. Das ist hier etwas komisch geschrieben, das müsste man wahrscheinlich mal umschreiben, man könnte das halt in Zeile 4 packen, aber das ist jetzt irgendwie schon Details zur Umsetzung. Jo, das waren die Sachen. Ich würde vorschlagen, ich starte jetzt nebenbei mal kurz die Live-Demo und nehmen wir vielleicht noch eine Minute, um dazu was zu erzählen und dann würde ich nochmal zu Fragen wechseln. Genau, wir sind jetzt hier eingeloggt. Nein, seid ihr noch nicht. Jetzt sind wir da eingeloggt. Auf dem Server, der die Tests wirklich ausführt, auf unserem Testserver bei uns zu Hause. Ich hoffe, das ist halbwegs lesbar. Es muss natürlich so viele Details zu erkennen gleich. Aber wenn das erst anfängt, dann geht das nämlich richtig los. Irgendwie rufen wir PyTest auf. Zweite Zeile fängt das irgendwie an. Wir geben noch ein paar Parameter mit, wir sagen, welches Target das ist, welche Tests wir ausführen wollen und wir sagen vor allen Dingen, mit welchem Firmware-Image wir das testen wollen. Ich drücke hier schon mal auf Enter, dann passieren nämlich hoffentlich Dinge. Jo, es passieren Dinge. Wir sehen jetzt gleich immer, dass da irgendwie steht, irgendein Test und Test passt oder nicht und dazwischen sehen wir so ein bisschen Output vom LabGrid. Jetzt hat der Bootloader gestartet von diesem Stückchen Hardware, wir haben den gefangen und wir fangen jetzt gerade an, per TFTP ein Image dahin zu übertragen. Braucht jetzt einen Moment und wenn das übertragen ist, dann wird das von dem Bootloader in dem Fall auch direkt geflasht. Also hier brauchen wir nicht noch mehr Kommandos ausführen auf dieser speziellen Hardware. Und das braucht jetzt irgendwie eine Minute oder so und dann geht es weiter. Und daher würde ich das vielleicht einfach so im Hintergrund stehen lassen. Jo, ich mache einfach mal die Fragenrunde auf und vielleicht wechsle ich zwischendurch noch mal irgendwie zu anderen Folien.
Ja, also ich hätte eine Frage nicht zu LabGrid, sondern zu Freifunk an sich. Und zwar, wie handelt ihr Firmware-Upgrades remote?
Ja, für Freifunk gibt es eine Komponente, die das einfach für uns macht. Das ist der Auto-Updater, der ist schon im Gluon drin. Und für uns heißt das im Wesentlichen, wir legen die Images, die wir ausrollen wollen, auf einen HTTP-Server, eine Adresse, die bekannt ist, den ganzen Knoten, die schon draußen sind. Muss irgendwie ein unterschriebenes Manifest neben liegen und wenn die Version neuer ist, dass die Unterschrift passt, dann werden die einfach installiert. Das ist einfach fertig.
Eine allgemeine Frage. Der Name Expect, sagt dir etwas? Also das war ein Tool, um ähnliche Sachen zu tun, aber dann wollte ich fragen, was ist schiefgelaufen, warum der Tool hat kein Gefolge mehr, oder?
Expect?
Expect.
Ja, steckt im LabGrid drin.
Entschuldigung? Ah, ist da.
Ja, LabGrid benutzt Expect.
Ach, schön.
Um genau die Sachen zu machen. Weiß nicht, ob man es ab und zu mal durchlaufen sieht, da sind ab und zu mal so Expects mit mehreren Parametern und dann kriegt man zurück, welches erfolgreich war. Das steckt einfach drin.
Ich wollte fragen, das ist jetzt alles für Embedded-Hardware. Wäre es damit theoretisch auch möglich, x86 ganz normal Desktop-Linux zu testen, wenn man da einen neuen Kernel baut, ob der dann noch bootet automatisch?
Ja, dann kannst du prinzipiell damit auch machen. Kannst das auf echter x86-Hardware machen, wenn du vielleicht einen speziellen Use-Case auf einer Hardware hast. Du kannst aber auch LabGrid benutzen, um QEMU fernzusteuern und kannst es dann einfach virtualisiert machen. Also bei uns machen wir es ja auf echter Hardware, weil wir die Hardware mittesten wollen, weil das ja ein spezieller Use Case ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann man das vielleicht einfach wegvirtualisieren.
Ja, man könnte zum Beispiel testen, ob dann der WLAN-Treiber oder so noch lädt oder so.
Ja, genau. Solche Dinge könnte man auf echter Hardware dann testen, ja. Es gibt da auch noch Kernel CI als großes Testprojekt. Die machen sowas im Large Scale auf echter Hardware. Aber die testen halt nicht so spezielle Sachen wie WLAN-Treiber, sondern die gucken nur, ob der Kernel noch bootet.
Ich habe noch eine Frage. Gibt es Adapter für andere Testing-Frameworks und da zum Beispiel anderen Sprachen?
Gibt es Adapter für andere Sprachen und Test-Frameworks? Nee, wüsste ich auch nicht. Die beiden Maintainer nicken auch. Also das ist so self-contained, wie es ist.
Okay, also mit PyTest.
Mit PyTest, genau. Ja, ich würde das dann Rufen weitergeben. Der hat bestimmt noch was zu sagen.
Also wir haben uns damals für PyTest entschieden, weil das halt intuitiv das Einfachste war. Der Adapter für PyTest ist aber nicht wahnsinnig groß. Also es ist nicht unglaublich schwer, den Adapter für zum Beispiel das Robot-Framework zu schreiben, um da die Tests dann in einem anderen Framework zu benutzen.
Tja, was sehen wir jetzt hier gerade? Also wir sehen jetzt gerade irgendwie Tests laufen, relativ viele. Also wir sind irgendwie im Running-Mode mittlerweile schon angekommen. Und wir testen gerade eben verschiedene Sachen durch. Sind Konfigurationen gesetzt richtig? Wir fragen die Router per SSH ab nach irgendwie Parametern, die wir nicht öffentlich darstellen wollen, sowas wie eine Kontaktmailadresse von den Leuten, die das machen, die aber nicht öffentlich sein soll. Da benutzen wir irgendwie SSH für, da sind irgendwie gerade Tests für durchgelaufen. Und ja, das tut jetzt hier sein Ding. Und wenn wir jetzt noch irgendwie 2-3 Minuten im Hintergrund warten, dann wird er wahrscheinlich hoffentlich stehen, dass alle Tests erfolgreich waren.
Ja, ist ja jetzt sehr konsolenbasiert. Das kann man doch auch sehr gut wahrscheinlich, weil es PyTest ist, in seinen Build-Server integrieren und dann automatisiert testen und sich dann Mails schicken lassen, wenn es nicht klappt. Habt ihr das auch bei euch? Macht ihr das so?
Genau, also kannst du machen. Du kannst auch per PyTest dann halt irgendwie so Testergebnisse rausschreiben lassen in Dateien. Machen wir im Moment nicht, nee. Hatten wir mal eine Zeit lang, aber die Menge an Änderungen, die wir wirklich an der Firmware machen, ist relativ gering. Meistens bauen wir irgendwas, probieren das einfach interaktiv einmal mit der Testsuite aus. Das hat sich für uns nicht als sinnvoll herausgestellt, aber geht auf jeden Fall. Und also ich meine, im Firmenkontext machen wir das auch. Also genau, da gibt es halt irgendwie Linuxe, die wir einfach dann automatisiert testen.
Der primäre Use Case von so einem Freifunkrouter ist ja, WiFi-Verbindungen anzubieten. Ist das nur nicht rübergekommen oder macht ihr die Tests gar nicht?
Im Moment testen wir nicht wirklich Wi-Fi. Also wir testen, also die Router haben ja das WLAN-Netz quasi auch auf den Netzwerkschnittstellen, die testen wir. Wir gucken aber im Moment nicht, ob das Wi-Fi funktioniert, ja. Also wer jetzt aufgepasst hat, war meine Motivation, wir möchten Updates testen, ich teste auch keine Updates. Das wäre nochmal auf jeden Fall ein Schritt, den wir machen müssten. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass man eine WLAN-Karte in die Akku einbaut oder wenn man so ein Pi benutzt und einfach das WLAN, was da drauf ist, benutzt, um sich damit mal zu verbinden und das dann irgendwie in einen Container reinzureichen oder auch nicht. Das ist durchaus möglich, ja.
Danke für den Vortrag. Wie weit ist denn das abgebildet in LabGrid, dass ich das Environment noch größer aufbaue? Zum Beispiel habe ich ja gesehen, dass ihr hier die festen IP-Adressen für das Flächen setzt. Wenn man 3-4 Geräte nebeneinander hat, kommt man da ja irgendwann in die Adressbredouille, gerade wenn man da noch eigene TFTP-Server aufbaut, unterstützt das, dass man da so ein bisschen komplexere Szenarien auch aufbaut?
Ja, also das spezielle Problem an dieser Stelle, was wir haben, ist in der Tat, dass wir eigentlich mehrere Netzwerkinterfaces mit denselben IP-Adress-Ranges bräuchten, um diese Router so zu flashen. Im Moment machen wir das so, indem wir einfach nur das Interface, was wir gerade zum Testen brauchen, entsprechend konfigurieren. Ich gucke mal kurz zu den beiden LabGrid-Menschen rüber. Können wir das automatisiert machen? Können wir. Also wir können per Network Manager auch Konfigurationen setzen. Was man dann wahrscheinlich machen würde, ist, also entweder man spricht sich halt mit sich selber ab, immer nur ein Gerät gleichzeitig zu benutzen, dann funktioniert das halt wieder. Oder man könnte sich vielleicht irgendwie eine Ressource einführen, die man dann locken muss, um sowas auszuführen. Ja. Ich wechsle nochmal kurz auf die Slides rüber. Haben wir noch eine Frage? Ja. Soll ich fahren? Muss man auch.
Noch eine kleine Frage. Wenn man das erstmal im kleinen Scale aufbaut, kann man da diesen Coordinator und den Exporter auch auf der gleichen Hardware laufen lassen oder muss das verteilt
irgendwie sein? Nein, auf jeden Fall geht das auch auf der gleichen Hardware. Das ist auch genau das, was wir hier machen. Wir haben einen Rechner da liegen und da läuft der Coordinator, der Exporter drauf und auch die ganzen Tests. Also das ist genau die Maschine, auf der wir gerade eingeloggt sind. Also man kann das im Netz verteilen, aber man wird es eigentlich auf einer Maschine dann haben für so kleine Setups. Was man damit auch machen kann ist, also ich habe mich jetzt hier eingeloggt, um Tests auszuführen. Je nachdem, was ich machen will, also manche von diesen Tests nutzen halt irgendwie Dinge, sowas wie ich mache einen Request direkt auf einer IP-Adresse. Aber je nachdem, was ich machen will, kann ich auch den LabGrid-Client bei mir lokal ausführen und dem LabGrid-Client einfach nur sagen, naja, nimm mal diesen SSH-Jump-Host, um zu der Maschine zu kommen, von wo aus du den Exporter erreichst. Sowas geht halt auch. Dann kann man auch noch ein bisschen flexibler arbeiten. Wo sind wir? Irgendwelche Container laufen gerade. 97%, dann haben wir es gleich.
Also ich hätte vielleicht mal noch eine Verständnisfrage zu der Strategy. Die gezeigte, die war ja noch relativ simpel. Also ich habe die sehr linear und sie hat einen Running-Mode. Und die Unit-Tests, die ich schreibe, oder diese Test-Cases, die ich schreibe, die benennen halt einen konkreten State. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kümmert sich das Framework darum, diesen State dann anzuspringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere verschiedene Running-States nebeneinander habe, laufe ich dann zwangsweise aus der Wurzel wieder dorthin oder kann ich dann auch quasi zwischen den Running-States hin und her springen lassen? Also wie organisiert das Framework diesen Zustand oder diese Übergänge?
Das ist in der Tat dir überlassen, wie du die Strategie aufbaust. Ich habe hier einen sehr einfachen Fall gewählt, wo das einfach linear passiert. Ruben, was dazu eine Antwort? Das ist mir schon besser als meine. Dann gebe ich das direkt mal an dich.
Genau, also was man an der Stelle ja verhindern will, ist, dass man irgendwie in den Running Mode 1 wechselt und dann ist aber der nächste Test für Running Mode 2 und das heißt, das Gerät wird quasi neu gestartet und geht dann erst in Running Mode 2. Der nächste Test ist aber wieder Running Mode 1 und man hat das Problem, dass das Gerät die ganze Zeit wieder neu booten muss. Das lässt sich durch einen PyTest-Plugin verhindern. Es gibt ein Plugin, das nennt sich PyTest Dependency und damit kann man die Tests tatsächlich in eine Reihenfolge sortieren, sodass es auch von den Modes her sinnvoll ist, sodass das Gerät dann nicht ständig hin und her wechselt und die Strategy jedes Mal nur sagt, oh, ich will Running Mode 2, da bin ich schon. Gut, da muss ich gar nichts tun, dann kann ich den Test jetzt einfach starten.
Aber wie du die Übergänge innerhalb der Strategy machst, ist dir überlassen. Wenn das dein System erlaubt, irgendwie drei Running Modes zu haben und ganz einfach zwischen denen zu wechseln, könntest du das auch tun. Also zwingst dir nicht auf.
Okay. Dann nochmal vielen Dank.
Sehr, Dankeschön. Danke fürs Zuhören.